Und das Thema ist ja letztlich gegeben mit dem Missionsbefehl. Jesus Christus auf dem höchsten Standpunkt in diesem Fall. Seine Jünger unter ihm und unter allem die Welt als das große Missionsfeld. Kleiner ist die Sache Christi nicht. Sie beschäftigt sich nicht nur mit den paar Jüngern. Sie beschäftigt sich von Jesus ausgehend durch die Jünger mit der ganzen Welt. Und dieser Missionsbefehl liegt vor. Nicht erst seitdem die Kirche keine Leute mehr in ihren Räumen hat. Und nun womöglich es nötig habe, wie mir heute Nacht ein hochintelligenter Jurist sagte, nur in die Kneipe zu gehen, um wenigstens noch ein paar Fische zu fangen in diesem komischen Deich. Wir haben unser Missionsbefehl nicht von den Bedürfnissen der Zeit. Wir haben unser Missionsbefehl von dem Herrn der Mission. Und der Herr der Mission ist ausschließlich Gott in Jesus Christus. Kraft des Heiligen Geistes, gebunden an das Wort und nicht an irgendwelche gespenstischen Theorien, die morgen so und übermorgen noch wieder anders aussehen. Kraft des Heiligen Geistes, der gebunden ist an das Wort, das da bleibt. Die Gemeinde Christi, eine Gemeinde, eine Schar von Menschen, die sich diesem Missionsbefehl nicht nur anhört, sondern die entsprechend dem Berufensein nun auch antwortet. Herr, hier bin ich, sende meine Oma. Leider so machen wir. Herr, hier bin ich, sende meinen Pastor, der hat ja studiert und der kriegt ja schließlich bezahlt dafür. So dazu sind wir ja klar kommen. Ich habe was Besseres zu tun. Muss Geld verdienen, mein Haus bauen, meine Kuh melden und so weiter und so weiter. Ja, na klar, jeder so seine heilige Kuh. Jeder seine eigene Kirche, womöglich gleich zu Hause. Brauchst in Zukunft nicht mal mehr aus dem Bett zu steigen. Warum ist durchaus jetzt schon über der Wand? An der Wand hängen, nicht wahr, das Kreuz hängt auch gleich nebenan. Meine Güte, das hat man sehr schnell alles hängen. Und eines Tages hängt einem zum Hals raus. Wie soll es denn auch anders sein? Christsein besteht doch nicht darin, dass ich die Wände behänge, dass ich die Außenwände behänge, sondern Christsein besteht darin, dass er der Blinde ist, er der Herr meines Leibes, meines Lebens, meiner Hände, meiner Füße, meines Verstandes, meiner Vernunft, meiner Gefühle, meines Willens, der ganzen Menschen oder gar nicht. Sei ganz sein, oder lass es ganz sein, ich sei mal ein Slogan bei Wolfgang Heiner, bei dem ich vor Jahren immer mitarbeiten durfte. Ein ganzer Einsatz bringt wirklich einen ganzen Segen. Ein halber Einsatz ist ein ganzer Unsinn. Und jetzt geht es bei dem Wort Einsatz nicht darum, dass du mit raushängender Zunge jetzt in Aktivitäten und Betriebsamkeiten unterwegs bist. Nein, der Jesus Christus ist derselbe, der ganze Jesus Christus. Und du bist ein ganzer Christ, ob du wachst oder schläfst. Du bist in ihm. Du bist nicht deswegen in ihm, weil du so schön läufst und missionierst und da ein Kirchen verteilst und da ein Spruch hermachst und da ein Liedchen singst. Mag ja alles richtig sein und wichtig, gewiss doch, aber das bedingt ja dein Christsein nicht, sondern das kommt ja schon aus dem Grund der Christusheit, ist Folge, je nach deinen Gaben als Aufgabe. Schau, ich kann mir vorstellen, dass sehr viele da sind, die wollen, weil sie in irgendeiner Weise gläubig sind, in irgendeinem Kreis, in irgendeiner Kirche, Freikirche, in irgendeinem christlichen Verband, sie wollen, dass Glaube entsteht, sie wollen, dass die Gemeinde wachse, sie wollen dazu beitragen, auf irgendeine Weise, dass Menschen dazukommen und seien es nur etliche. Sie wollen, mit einem berühmten anderen Wort gesagt, sie wollen Erweckung. Sie wollen das Netz auswerfen. Sie fühlen irgendwie die Verantwortung. Sie fragen, wie soll es denn nun geschehen? Nun, ich lese Ihnen heute Abend einige Texte vor. Der Missionsbefehl ist klar. Der ist übrigens nicht zur Auswahl gestellt, sodass man hier antworten könnte, sowohl als auch. Ich habe Lust oder ich habe keine. Hier geht es nicht um Lust. Hier geht es um den Befehl des Königs aller Könige. Und wenn das keine Phrase ist für uns, dann hat das zur Bedeutung und hat das zur Folge richtiger, dass wir nur noch sagen können, Herr, hier bin ich, sende mich. Wobei wir dann nicht zu schauen brauchen auf unsere Schwachheiten, Unfähigkeiten, nicht zu schauen brauchen darauf, dass wir wie Mose meinetwegen stottern oder wie Jeremia zu jung sind oder wie Jesaja unreine Lippen haben. Das interessiert doch überhaupt gar nicht. In der Mission bist du und ich doch nicht interessant. In der Mission ist Gott alleine interessant. Und wenn ich das Wort interessant ins Deutsche übersetze, dann heißt das doch nichts anderes als Interesse, mittendrin. Und wenn er mittendrin ist in deinem Leben, dann kannst du ein Krüppel sein und kannst eine Erweckung auslösen. Dann kannst du ein 13-jähriges Mädchen sein, wie hier in Catbury. Und dann schafft Gott durch dich ein weltweites Missionswerk, an dem heute gestandene Männer teilnehmen. Und nein, dann ist es nicht mehr wichtig, ob du einen Eierkopf hast oder Blattfüße. Dann brauchst du nicht mehr zu schauen darauf, wie schwach und wie alt und wie kümmerlich. Und dass du verkrüppelte Hände hast und kannst dir nicht mehr falten und meinst nun nicht mehr beten zu können. Welcher Unsinn. Unser Christus hängt von Christus ab. Das ist die Bedingung. Paulus sagt im Römerbrief 10, wer an ihn glaubt, an diesen Jesus Christus, wird nicht zu Schanden werden. Kondition, Bedingung. Es ist hier kein Unterschied, sagt er weiter, unter Juden und Griechen, und damit sind alle umfasst. Es ist alle zumal ein Herr, reich über alle, die ihn anrufen. Telefon, Gespräch. Denn wer, Begründungssatz, denn wer den Namen des Herrn wird anrufen, der soll gerettet werden. Oh, sagst du, so einfach? Das kann man nicht wohl sagen, das kann doch nicht möglich sein. Das muss doch komplizierter sein. Da müssen wir doch noch, da müssen wir doch noch also Theologie und Philosophie dazwischen machen und ich weiß nicht, was sonst noch für Umwege. Und die sind ja auch ganz interessant, das bestreite ich gar nicht. So einfach, wie vereinfachen Sie die Sache nicht? Liebe Freunde, wenn ich es wäre, der diese Sätze da geschrieben hätte, würde ich sagen, schmeißen Sie mich sofort raus. Denn mein komplizierter Verstand, der nicht weniger kompliziert ist als Ihrer, lässt es auch nicht zu, dass es so einfach sein soll. Ich rufe Gott an und dann bin ich gerettet. Ich kenne seine Telefonnummer, ich kenne seinen Namen und rufe ihn an und dann bin ich gerettet. Das ist doch für unsere Begriffe, wo große Leistungen nur durch komplizierteste, langwierige Vorarbeiten zustande kommen, weil ohne Fleiß kein Preis, das wussten die alten, die Römer schon, nicht wahr? Meine Güte, das ist doch für uns unannehmbar. Aber wer hat denn was gesagt davon, dass es hier um uns geht und was wir annehmen können? Es geht hier um Gott und was er anzubieten hat. Und wir sind hier Beschenkte. Einfach beschenkt. Wenn es doppelt haben will. Denn wer den Namen des Herrn wird anrufen, soll gerettet werden. So wird Erweckung. So wird jemand dazukommen können. So wird Gemeinde wachsen. So und nicht anders. Ja, aber nun sagt der Paulus jetzt was ganz Entscheidendes daraus folgen. Wenn das so einfach ist, was muss denn eigentlich jetzt geschehen? Der sagt dann, wie sollen sie denn aber den anrufen, an den sie nicht glauben? Mensch, wie sollen sie das denn machen? Dem sie nicht vertrauen, von dem sie nichts gehört haben, von dem sie nichts wissen und nicht immer wieder was wissen. Was müssen sie sonst denn machen? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Na, wie denn bloß? Ach, sag doch mal, Ulm, die dazu bin ich reingekommen, wir leben ja sowieso alle im Schlagschatten der Kirche. Die sind ja sowieso schon alle dabei. Sind sie wirklich alle dabei? Wirklich? Die 96,4% Christen, wovon heute Abend Tausende und Abertausende, die Reeperbahn, die große Freiheit und die kleine, und den Kudamm und die Kaiserstraße und die Moselstraße und soll ich mir noch mehr solche Jauchekuhlen aufzählen, wo Getaufte drin rumschleichen, als wäre es Taufwasser zur Reinigung ihrer Seele? Sind Sie wirklich alle dabei, die jetzt gerade im Knast sitzen, für Jahre oder Monate, würden Sie Gefängnisse und Zuchthäuser und Erziehungsanstalten bevölkern, getauft und konfirmiert, die alle unsere Lehren erfahren haben, denen der Dämon alles gesagt haben? Aber Sie haben doch so lange nicht gehört, diese Leute, als Sie nicht gehorchen, und deswegen muss Ihnen immer wieder gepredigt werden, als hätten Sie noch nie was gehört. Bestimmt doch nicht der Mensch Zeit und Stunde des Eingreifens Gottes, das heißt doch auch nicht, Vater und Mutter nehmen sein Kind zeugen, wovon sie berechnen können, dass es in 9 Monaten kommen muss, und in 9 Monaten muss Gott sein Erweckungswerk an diesem Kind tun. Am Sohnsgebieten ist Taufe, dann ist Gott dran. Machen Sie doch keinen Automatismus aus unseren Sakramenten. Das Wasser bleibt da sowieso nicht, aber das Wort bleibt. Aber das Wort bleibt. Und das Wort muss gesagt, und das Wort muss gelebt werden. Was heißt hier muss überhaupt? Es lebt. Allerdings in Christus. Und dieser Christus in seiner Gemeinde. Und dieser Christus lebt in seiner Gemeinde als einer, der Herr der Gemeinde ist, der König der Gemeinde. Als einer, der zu sagen hat in seiner Gemeinde und die sich sagen lässt von ihm. Er ist das Haupt für seine Glieder. Er ist die Leitzentrale und wir lassen uns leiten. Er ist die Führungszentrale, die innere Führung, meine Herren, vom Bund. Zum Beispiel vom Bund, ne? Da kennt man diesen schönen Begriff. Was es heißt, weiß man da auch noch nicht so richtig. Denn wer den Namen des Herrn wird anrufen, soll gerettet werden. Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht glauben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nicht gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne Prediger? Ja, meine Freunde, damit ist ja nun mal eindeutig klar, wem hier die Verantwortung in die Hand gelegt ist. Eine schauerliche Verantwortung für uns. Und zugleich ist es eine freudige Sache. Wir dürfen Mitarbeiter Gottes sein, nicht zu begreifen. Nicht Vorarbeiter, bitte. Nicht die Meister der Sache. Lehrlinge, immer noch Lehrlinge. Und in unserer besten Leistung, in unserem großartigsten Gehorsam, wenn es gut kommt, unnütze Knechte, aber Knechte Gottes. Und nicht Satansknechte, um von heute Morgen einen Gedanken noch einmal aufzuheben. Aber Gottes Knechte, ihm zu dienen und nicht unseren Vorstellungen von Mission und Evangelisation, von Erweckung und so weiter und so weiter. Predigt hat Gott an den Prediger gebunden. Wort Gottes, Heiliger Geist, läuft nicht als Gespenst durch die Gegend. Hat Gott in Jesus Christus seinem Sohn, dem Heiligen Geist, Fleisch und Blut gegeben, sogar unser Angesicht gegeben. Wie viel mehr will er, dieser Jesus Christus, nachdem er am Kreuz war, und hat dort das Fleisch als Fleisch richten lassen, dass er von ihm abgehängt, von ihm berufen und gesandt sein, als seine Gefäße des Heiligen Geistes, als die ihm zur Verfügung stehenden Leute, als die ihm geweihten und geheiligten, und das heißt nämlich heilig, als die ihm geheiligten, ihm zu einem Zweck geweihten Leute, nämlich ihm zu dienen, zu predigen das Wort, in Wort und Tat, in Lehre und Leben. Wie sollen sie denn hören ohne Prediger? Wie sollen sie denn die Menschen hören von diesem Christus ohne die Christen? Wie sollen sie denn? Es hat ja nun einmal Gott gefallen, dass es so laufe. Ich bestreite mich und wiederhole auch diesen Gedanken aus den letzten Tagen. Das Gott hätte auch anders verfahren können. Er hätte auch die, meinetwegen, die Wühlmäuse berufen können, um die Menschen zu evangelisieren. Ich glaube, das wäre wahrscheinlich noch am schnellsten gegangen, wenn die Wühlmäuse unsere Kultur unterwühlt hätten und alles würde einstürzen. Dann würden wir vielleicht dann in der Grube merken, dass wenn sonst keiner was zu sagen hat, die Wühlmäuse uns was beibringen. Aber es hat um Gott nicht gefallen, Wühlmäuse zu schicken, sondern Menschen. Botschafter Gottes, Botschafter Christi, Botschafter an Christi statt, so als stünde er selbst da, sollen dürfen. Können wir dastehen, Kirche, Gemeinde, welch ein Vorrecht, ihr Christen, haben wir, und ich spreche heute Abend zu Christen, zu solchen, die es sein wollen, und die vielleicht noch nicht einmal bis jetzt wissen, was sie mit ihrer Bekehrung, mit ihrer Entscheidung, mit ihrer Decision, oder was immer sie nun haben, und wie sie es nennen, was sie mit ihrem nach vorne gekommen sind, bei Willy Graham, oder bei den Janssen, oder bei Anton Schulte, bei Gosselers, und wie sie alle heißen, was sie mit der Predigt, die sie gehört haben, von ihren Pfarrern, von ihren Pröpsten und Dekanen, was sie mit den Worten Gottes, die sie gehört haben, von ihren Religionslehrern, vielleicht sogar von ihren Eltern, was sie damit anfangen sollen, nachdem sie ja gesagt haben, wie geht's nun weiter? Sind wir Christen, um des Christseins willen? Sind wir im Himmel, um im Himmel zu sein? Geht's darum, dass wir gerettet sind, während die anderen alle verrecken? Und sie verrecken, ob sie es nun wahrhaben wollen oder nicht. Und manchmal wollen es doch nicht mal die Christen wahrhaben. Und kein Wunder dann, dass sie dann nicht gehen. Nur wenn ich die Menschen nach Gottes Maßstab für verloren halte, werde ich ja wohl auch Gottes Befehle ernst nehmen, hinzugehen und zu rufen und zu locken und zu predigen, solange es Zeit ist, zur Zeit und Unzeit sogar. Denn der Glaube, sagt der Paulus, kommt aus der Predigt. Das Predigen aber, nee, das sollten wir nicht verschlucken. Sonst wäre die Homiletik die wichtigste Wissenschaft und das ist sie nicht. Dann wäre die Formalfrage, die muss der Predigt aus der ersten, zweiten, dritten Einleitung und Appellation und was dann alles sonst noch kommen mag. Das Wichtigste, dann wäre die Form die Frage oder gefragt. Nein, die Predigt, die Rhetorik, die Bildsprache, der Aufbau, nicht gefragt, sondern das Wort Gottes in dieser Predigt, in diesem Gefäß. Und nun stottere meinetwegen, oder nun rede gewandt. Rede, wie du willst, aber rede. Das bist du geworden, das bist du wieder geworden. Und klar, wenn du das Neue nicht hast, hast du auch nichts Neues zu sagen. Wie soll es denn anders sein? Natürlich gibt es Predigteinteilung, wie ich mal eine gehört habe. Erster Punkt, liebe Brüder, es ist schlimm. Zweiter Punkt, liebe Brüder, es ist viel, viel schlimmer. Dritter Punkt, liebe Brüder, so schlimm ist ja auch wieder nicht. Ja, meine lieben Freunde, wenn wir so predigen, müssen wir uns doch nicht wundern, dass keiner aufsteht und geht. Dass keiner aufsteht und sich eilt zu gehen. Einen Verunter kommt von deinem Baum, von deiner Palme, auf die er steigt jeden Tag. Da müssen wir uns doch nicht wundern, wenn wir Gottes Wort für mehr einhalten. Dass wir dann keinen Schritt tun können, glauben Sie etwa, ich mache auf Märchen den Schritte? Nicht einen halben, sage ich Ihnen. Auf Altweiberfaden. Das ist nicht meine Sprache, das steht so in der Bibel. Sonst möchten Sie noch denken, der Kerl, der gefällt sich davon, aber im Jargon. Nein, bitte nicht so. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, welcher auf euch kommen wird und werdet meine Zeugen sein zu Jerusalem und ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Kleiner ist der Auftrag nicht und ihr werdet sein, das sind Christen, das ist die Kirche, das ist die Gemeinde. Das ist die Versammlung der Heiligen, der Gottgeweihten, aber nicht versammelt, um auf den Klumpen zu sitzen. Oder sollten Sie, liebe Hausfrauen, nicht gemerkt haben, dass Klumpen in Ihrer Suppe die ganze Suppe ungenießbar machen? Klumpensalz? Die Suppe wird zuerst genießbar, wenn der Klumpen zerstreut wird, zerrieben wird. Zerstreute Gemeinde ist gesegnete Gemeinde schon immer gewesen. Und wenn die Frommen auf dem Klumpen saßen, zuhauf, dann waren sie um ihrer selbst willen da, um sich gegenseitig das Evangelium in die Nase zu pusten. Als ob sie sich schon wüssten. Es gibt noch genug Menschen, jeden Tag werden neue geboren, da ließen sich eine unheimliche Statistik aufrollen, die noch nie von Jesus Christus gehört haben. Und da brauchst du nicht nach Afrika zu gehen. Afrika ist hier! Jetzt kommt der ehemalige Kirchenpräsident der Kirche Hessen-Nassau, zu der ich gehöre, sagen, Deutschland ist Madagaskar-Missionsland Nummer 1. Ein Land voller getaufter Heiden. Und wir wünschen, dass wir haben das. Es ist eine Schande, sagt jemand, für die Kirche des 20. Jahrhunderts, dass offensichtlich mehr Eifer unter den Kommunisten und Sekten als unter den Christen herrscht. Und du magst dir heute Abend denken, na, was soll ich einzelne Person denn schaffen können? Ich, schwache Frau, ich, kleiner Mann. Da braucht man doch Masken, da braucht man doch Geld und da braucht man doch Apparaturen und da braucht man doch eine Mannschaft und Posaunenchor, ich weiß nicht, was alles wir für wichtig halten. Nun gucken Sie sich den Paulus an, was der hatte. Keine Posaune, nichts, nicht meine Mutter Monika. Nichts hat er. Kein Motorrad, nicht wahr? Kein Auto, kein Flugzeug, nicht mal ein Fahrrad hatte der. Und ich könnte mir vorstellen, der hätte mit... Oh, das ist gar nicht auszudenken. Und Sie? Was haben Sie alles? Was haben wir alles? Fehlt uns eigentlich etwas, um missionieren zu können? Wenn ich denke, dass das Christsein die Hauptbedingung ist und ein Gläubiger gerade das hat, beziehungsweise davon gehabt wird, und man alles andere auch noch, fehlt denn irgendetwas? Nein, es fehlt gar nichts, meine Freunde. Es fehlt nicht Geld und fehlt nicht Gut. Es fehlt nicht der weltweite Auftrag und es fehlen nicht die weltweiten Aufgaben. Es fehlt nicht an Not und Problemen. Es fehlt nicht an Menschen, die unsere Predigt brauchten. Es fehlt nur, ja, es fehlt nicht an Geld, nein, auch nicht an Ausbildungsstätten. Es fehlt nur an Menschen, die sagen, Herr, hier bin ich, sende mich. Menschen fehlen immer. 1913 begann ein Mann, mit 16 Anhängern, seinen Angriff auf die Welt. Sein Name war Lenin. 1918, ein paar Jahre später also, hatte sich die Zahl auf 40.000 erhöht und mit diesen 40.000 erlangte er die Kontrolle über die 160 Millionen Menschen Russlands. Die Bewegung ging voran und beherrscht nunmehr ein Drittel der ganzen Weltbevölkerung. Wo so sehr man gegen ihre Grundsätze sein mag, so sehr muss man den Eifer dieser Menschen bewundern. Ein Mann, 16 Anhänger. Ich denke an Jesus Christus, ein Mann und 12 Anhänger. Und nun gucken sich die Anhänger an. Meine Güte. Nun gucken Sie sich die genau an, ob Sie sich da nicht wiederfinden, ob das nicht ein Trost sein kann für Sie. Ob das nicht mutmachend sein kann, wenngleich ich weiß, dass durch Aufmöbeln und Mutmachen und Aktivieren noch kein Mensch zum Christ wird und noch kein Christ ein gehorsamer Christ wird. Und dennoch könnte uns das nicht wirklich ein Vorbild sein. Und so verstand sich zum Beispiel der Paulus als ein Vorbild. Und so schrieb er denn auch dem jungen Titus, stelle du dich selbst zu aller Zeit zum Vorbild. Für jedermann zum Vorbild. Schauen Sie, liebe Freunde, so konnte Paulus sagen, folge mir nach. Wie ich dem Christus nachgefolgt bin und nicht einfach meiner Meinung über ihn. Folgt mir nach, sagt er an einer zweiten Stelle, ohne noch dazu zu setzen, wie ich dem Christus nachgefolgt bin. So selbstverständlich war es, wem er nachfolgte. Ist das so selbstverständlich bei uns, die wir uns Christen nennen, wem wir nachfolgen? Oh, wir wollen Erweckung, wir wollen Gemeinde bauen, wir wollen Kirche bauen, wir wollen Jugendarbeit machen, wir wollen alles Mögliche machen und wir machen auch alles Mögliche. Nur das, was nicht möglich ist, sondern wirklich ist, Gott in Christus. Da stehen wir nicht drin und da wollen wir nicht drin stehen. Wir meinen, das könnten wir niemand mehr zumuten. Das kommt kein Hund hinterm Ofen vor. Warst du schon mit diesem Jesus hinterm Ofen, wo der Hund sitzt? Du sagst, man könne nicht in die Kneipen gehen und man könne nicht auf die Straße gehen und man könne nicht in die Häuser. Du überlässt das also den Herrn der Jehovas Zeugenbewegung, dem Mormonen. Du überlässt es allen anderen. Du überlässt es Kumpendit und Dutschke, die Welt verrückt zu machen und sie haben sie verrückt gemacht. Du überlässt es einem Köpfchen, ein ganzes Volk verrückt zu machen und glaubst nicht daran, mit Christus in deinem Leben, als den Herrn aller Herren und Gott über allem nicht wahr, du glaubst nicht mit diesem Mann, dem gegeben ist alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum sagt er, geht hin. Alle anderen haben doch nur Gewalt auf Erden. Im Himmel haben sie doch keine. Alle anderen haben doch Macht auf dieser Erde, aber bei Gott haben sie doch keine. In Jesus Christus haben wir doch den Mann auf unserer Seite. Er hat sich selbst dahingestellt. Nicht wir zu ihm, er zu uns. Der im Himmel und auf Erden Macht hat und nun Folgerung sagt, darum geht hin in alle Welt. Und nicht nur dahin, wo es euch gefällt. Nun wartet nicht, bis die Leute zu uns kommen. Sie kommen nicht. Sie sind noch nie gekommen. Immer hat Gott durch Christus, durch die Christen zuerst kommen müssen. Er ist der Initiator. Er der Erste. Er hat uns zuerst geliebt. Ich frage dich, lieber Christ, sind dir diese frommen Sprüche nicht bekannt? Und sie sind doch so lange nur fromme Sprüche, als du daraus Doppelpunkt nicht die Konsequenzen siehst.
Und dann höre dir den Schlager an. Höre wirklich einmal gut zu, was uns Gilbert Bocaud, ein französischer Chansonnier und Sänger großartigen Stils, hier zu sagen hat. Das war Schmutz. wenn du saubere Füße behalten willst, dann frage ich dich, wozu hat Jesus Christus das Amt des Füßewaschens eingesetzt? Wenn nicht deswegen, weil sie, trotz der reinsten Gedanken im Kopf, immer wieder schmutzig werden auf unseren Gehorsamswegen. Nein, da kommen wir nicht drum rum, um all diese Anfechtungen und Versuchungen, die uns dann begegnen, wenn wir herausgerufen aus der Welt nun dennoch in diese Welt hineingesammelt sind, weil Gott die Welt lieb hat und da ist, dass er selber darüber verloren geht. Sein Leben verliert und er hat es verloren. Doch um dieser Welt willen und du willst dein Leben behalten, du wirst es verlieren, wenn du das willst. Sogar dein christliches Leben wirst du verlieren, wenn du es behalten willst, in dem Sinne, dass du sagst, ich kann doch nicht in die Welt gehen, da bin ich doch schmutzig. Reine Gedanken, theologisch reine, biblisch reine, orthodoxe, fundamentalistisch, biblizistische und wie du immer willst, reine Gedanken. Nein, deswegen wohl hat Gott auch nicht eingeführt, dass einer den anderen den Kopf waschen soll. Ist nicht nötig. Deine Gedanken sind rein, wir bezweifeln es nicht, aber die Welt kann pfeifen auf deine reinen Gedanken. Sie will Taten sehen. Sie will Kirche sehen als Kirche auf dem Berge, statt auf dem Berge. Ein Lokal herausgehoben aus allem, klar zu beschauen in der Begründung und Zielsetzung unter ihrem Weg von einem jeden dummen Jungen zu erkennen. Ein Licht auf dem Tisch und nicht in der frommen Kammer, in den Katakomben. Jedenfalls so lange nicht, als wir da nicht hingezwungen wären, der Tag kommt auch. Tja, lieben Freunde, wie man da bloß noch lachen kann, wenn man daran denken muss, dass die Welt irgendwann in Flammen aufgeht, kaputt geht. Wie man das bloß noch fertig bringt. Und dann sagt die Frau wieder und wieder und fragt sie, was soll ich tun? Und dann sagt sie über Foucault und sagt, nein! Er sagt, das ist doch unbequem. Na klar ist das unbequem. Unheimlich unbequem. Haben wir nie bestritten. Wir haben doch nicht gesagt, dass Christsein glücklich sein heißt auf Erden. In meiner Bibel steht, den Gottlosen geht es gut. Wobei kann man gefragt werden müsste, was hier gut heißt. Na, meine lieben Freunde, am Ende dieses Chansons, dieses Textes hier steht, und keiner tut es, liebe deine Feinde, deine Nächsten wie dich selbst, haben wir in unseren Büchern stehen, und die stehen im Schrank, haben wir auswendig gelernt, auswendig an der Außenwand, und sonst noch was, und keiner tut es, und keiner tut es, und keiner tut es, kann er mir unter die Haut gehen, hoffentlich unter die Haut. Schauen Sie, Jesus Christus ging umher in alle Städte und Märkte. Er, Kirche unterwegs, ging umher in alle Städte und Märkte. Überall hin, wo Menschen waren, wohnten, lebten. Er holte sie ab, er wartete nicht, bis sie kamen. Wir sagten es gestern im kleineren Kreis. Wir haben den Zulauf der Massen nicht zu erwarten. Auch wenn wir noch so viele Busse laufen lassen und die Gemeinde so mit treue Opfer bringt. In Ehren alle eure Opfer. Aber opfert bitte eure Leiber. Das ist der rechte, vernünftige Gottesdienst. Sagt Paulus, nicht ich. Und Jesus ging umher in alle Städte und Märkte und er lehrte in ihren Schulen und predigte das Evangelium. Er predigte ein Evangelium von dem Reich. Nicht ein Social Gospel zuerst. Nicht eine Aktion in Theologie und Theorie. Nicht das, was die Leute gerne gehört hätten und was sie meinten, dass sie nötig hätten. Sondern was Gott für nötig hielt. Und Jesus hat gesagt zu der Martha, zu dieser arbeitsamen, fleißigen Frau, zu diesem Helden der Arbeit. Martha, Martha, du hast viel Sorge und Mühe. Eins ist Not. Maria hat das Gute. Er sagt nicht das bessere Teil, weil deine Arbeit ja nicht schlecht ist. Deine sozialen, anderweitigen Leistungen ja nicht madig gemacht werden können und sollen. Im Gegenteil. Die Christen hätten hier nicht im dritten Krieg zu stehen, sondern auch hier im ersten. Schauen Sie, lieben Freunde, Martha, Martha, du hast viel Sorge und Mühe, aber Maria hat das Gute, das Unvergleichliche, von Gott kommende Teil erwählt und das soll nicht von ihr genommen werden. Das wird sogar dann nicht von ihr genommen, wenn sie es dauernd verausgabt, weitergibt, in die linke Hand gekommen, aus der rechten weitergegeben. Die linke weiß nicht, was die rechte tut und braucht es nicht zu wissen. Wir brauchen keine Statistiken führen über unsere Leistung. Wir brauchen der Welt nicht mitteilen, dass wir ja auch ganz leidlich gute Arbeiter sind. Dass wir ja auch noch was zu bringen haben. Was sollen diese Selbstbelobigungen? Was sollen diese Lobsprüche? Dieses Geilen nach der Ehre der Leute? Was soll's, Gemeinde, Christen, Kirche, was soll's, wenn dich deine Selbsterhaltung pflegen und gewährleisten?
Jesus ging umher in alle Städte und Märkte, lehrte in ihren Schulen und predigte das Evangelium von dem Reich und heilte allerlei Seuche und allerlei Krankheit im Volk. Und ich behaupte und wage zu sagen, die Hauptkrankheiten von keiner Medizin und keiner Spritze aus der Welt zu schaffen. Die Hauptkrankheiten uralt und immer wieder neu. Uralt und immer wieder neu, der Materialismus. Jetzt denke ich nicht an den Östlichen da drüben, macht euch das bitte nicht so bequem. Der Materialismus ist hier und ist da und ist überall, wo Menschen sind. Er war sogar in der Wüste, als sie sich ihr goldenes Kalb bauten und sogar den Priester dazu noch umfunktionierten, den Armen noch verführten, aus ihrem Gold ein Kalb zu machen. Und das nächste war dann sehr nahe, wo Materialismus ist, wo Mammon angebetet wird, wo man sich blenden lässt von den Gleichungen auf dieser Erde. Da tanzt man sehr schnell. Und wo man tanzt, da zieht man sich sehr schnell aus. Der Sexualismus war schon damals da. Das ist nichts Neues, aber beides gehört zusammen. Und wo Materialismus und Sexualismus ist, da ist nicht nur bei Bergmann, dem großen Filmdarsteller, auch gleich eine ganze Anzahl von Panzern, von Brutalität und Gewalt. Und dann kann man solchen Film wirklich nur noch überschreiben, Schweigen. Das Schweigen schlechthin. Denn was hätte man dann noch zu sagen, wenn man sich so total verausgabt, materiell, sexuell und gewalttätig. Und dann schauen Sie in die nächste Zeitung und fragen Sie, ob ich recht habe oder ob ich übertrieben. Dann schauen Sie nur in die letzten 50 Jahre der Menschheitsgeschichte. Nein, bitte, nur in die letzten 3-4 Wochen, bitte. Diese Seuchen von uns unheilbar. Materialismus, Sexualismus. Gewalt, da, Rücksichtslosigkeit, Hass, Vernichtungstrieb, Selbsterhaltungstrieb auf der anderen Seite. Und nicht zuletzt dann die große Sucht, allerdings zu entlaufen durch die Mittel des Rausches, Alkoholismus und was alles heute noch dazukommt. Darüber zu sprechen, würde ich gerne den Fachleuten überlassen. Und dann das allergrößte Problem, das wir haben. Wir sagten es heute schon einmal, Camus hat es auch als das größte Problem bezeichnet, den Selbstmord. Eine Massenwelle von Selbstmord. Und interessanterweise nicht in Afrikas Urwälder, Selbstmord, sondern in Schweden, in Schwedens Wohlfahrtsstaat, der Blüte unserer Kultur und unserer Wünsche und Träume, einer Blüte, die Kuschel sogar ideal, für ideal gehalten hat. Ein Staat, wo Milch und Honig fließt, wo du von der Wiege bis zur Bahre versorgt wirst. Und ich wollte es einem geben können, dass wir endlich so weit wären in allen Landen, der dritten Welt und wo immer auch, wo Menschen sind. Aber glaubt doch nicht, dass das die Lösung ist. Dass das ist, was Christus zu bringen hätte. Er heilte allerlei Seuche und allerlei Krankheit im Volke. Und ich möchte behaupten, die Krankheit zum Tode, besteht darin, dass unsere Leiber und darin gebunden unser Leben nicht mehr in Gottes Hand sind. Unsere Hauptkrankheit, trotz aller Gesundheit sogar, ist unsere Sünde, unsere Gottlosigkeit. Und sie nimmt Maße an und Formen, dass man schon nicht mehr darüber erschrecken kann. Man hat sich daran gewöhnt. Und da er das Volk sah, die Masse dieser Menschheit, die Masse derer, die nicht wissen wohin, die aber ganz genau spüren, fühlen, ahnen, dass es nicht alles sein kann, was sie sind und haben, ob nun unter totalitären oder demokratischen Formen, irgendwie ungewiss spüren sie es alle und einige vermögen es dann stellvertretend auszudrücken. Sie seien nun Dichter, Denker oder Philosophen, sie heißen Bloch oder Marcuse oder wie immer. Ach, meine lieben Freunde, auch beim Herrn Bloch ist noch das Prinzip Hoffnung wieder dran. Und die Theologie macht Anleihen bei einem Marxisten, als ob sie nichts Besseres wüsste. Nicht nur eine Hoffnung möchten wir gerne haben, um wieder so einen Schnuller zu kriegen, sondern eine begründete Hoffnung. Und der einzige Grund für die Hoffnung der Christen ist Christus. Schon gestorben und schon auferstanden, das haben die anderen. Ach, das haben sie nicht. Weder vor sich noch hinter sich, ohne ihn. Als er das Volk sah, da jammerte ihn desselben. Und ich könnte mir vorstellen, dass heute Abend einige da sind, die sagen, na, das wäre ja noch das Letzte. Wir hier jammern. Du möchtest uns wohl alles zu Jammerlappen machen. Wir aber wollen Männer sein. Zupacken, aufbauen. Kannst du bei Gegenhart nachprüfen. Der singt das wunderbar. Im Knüppelrhythmus. Nein, meine lieben Freunde. Jesus Christus ist kein Jammerlappen. Er weint über das Volk, das verloren ist, und dann geht er für dieses Volk in den Tod. Er, nicht die anderen, schickt er in den Tod. Er selber geht. Er selber geht ans Kreuz auf Golgatha. Er selber ist das Heil und der Heiland. Er ist das alles. Und das nicht erst für die Zukunft. Jetzt und heute haben wir in ihm schon das Ziel erreicht. Wir brauchen nicht mehr auf ein Ziel zu marschieren, das uns irgendwann überhaupt versprochen ist, sondern wir kommen von diesem Ziel. dieser Herr, wir haben es schon getroffen, es hat uns schon betroffen. Jesus Christus und Gott in ihm bei uns, Gott mit uns, mit deinen Mördern, mit deinen Feinden, mitten in der Kirche. Und wir sind seine Totengräber und wir töten ihn jeden Tag und wir verscharren ihnen, ihn, diesen Jesus Christus, diesen Lebendigen, in den Betonklötzen unserer christlichen Feierlichkeiten. Wo dieser Jesus doch raus will aus allen Tempeln. Er hat ja interessanterweise nie einen Tempel gebaut. Den einzigen Tempel, den er baute, den einzigen, der bestand in lauter lebendigen Bausteinen auf zwei Füßen und die hatten alle einen ganz bestimmten Namen. Da könntest du dabei sein. Lebendiger Baustein. Auf dem Grund Christus, da er das Volk sei, jammerte ihn desselben. Denn sie waren verschmachtet und zerstreut wie Schafe, die keinen Hirten haben. Hirten steht hier, nicht Führer und Verführer. Und dennoch hat das Volk schon immer nach Führern gesucht. Wie sollte es auch anders? Und sie suchen immer wieder. Und es wird auch immer wieder zur rechten Zeit der Führer kommen, der sie dann am Ende verführt. Das merkt man aber immer leider erst am Ende. Jesus Christus ist der Hirte, der für seine Schafe das Leben lässt. Und wenn 100 Schafe da sind und eines in Not gerät, dann lässt er die 99 stehen und holt das eine in Not geratene. Es geht ihm nicht um die Masse, um den großen Zulauf, um die Show, um die Militärparaden. Es geht ihm nicht um die sichtbare Macht und Gewalt. Kirche verzichte lieber auf die Massen derer, die du mit dem Namen Christi versehen hast, ohne dass sie ihn haben wollten. Verzichte lieber auf die Masse der Zuläufer, die durch ihr Leben, das wieder Christi Geist gelebt wird, den Namen Christi und damit der Kirche in aller Munde in Verruf gebracht haben, sodass wir, die wir mit Ernst Christen sein wollen, die Rechnung derer bezahlen wollen und müssen, richtiger, die nie daran gedacht haben, an Jesus Christus zu glauben. Das sei dazu gesagt, wir Christen haben diesen Glauben auch nicht aus uns. Wir können uns nicht rühmen, wir können uns nicht über die anderen erheben, wir können nur niederfallen auf die Knie und Gott danken, dass er uns die Augen geöffnet hat, dass er uns diesen Sinn, diesen Geist gegeben hat, dieses Organ, das zugeordnet ist auf Gott als der Wahrheit. Und dass wir das nun als Wahrheit erkennen können, dass dieser Erkenntnisakt kein intellektueller, sondern ein existenzieller Vorgang ist, bis in meine Füße, die nun gehen den Weg und nicht am Wege sitzen bleiben. Und wie viele sitzen am Wege mit ihrer Christlichkeit? In allen Gemeinden, in allen Kirchen, in allen Vereinen. Da sprach Jesus Christus zu seinen Jüngern zuerst, bevor er zur Welt spricht. Da sprach Jesus Christus mit einer Handvoll Menschen, die bereit waren, auf ihn zu hören. Die Ernte, sagte er, ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Ernte ist groß, Möglichkeiten groß. Die Leute sind an ihre Grenzen gekommen und man braucht es ihnen nur noch zu erhellen und sie würden alle sagen, du hast ja recht. Was ich bis jetzt für das Ziel hielt, habe ich ja schon erreicht und was kommt nun? Was ich glaubte, dass der Hauptinhalt meines Lebens sei, das habe ich schon hinter mir und was kommt nun? Nun bin ich satt, jetzt habe ich mein Haus und meine sozialen Sicherheiten und was fange ich nun damit an? Wozu habe ich es? Habe ich die Mittel zum Zweck erhoben? Wird mein Leben doch zwecklos werden müssen, dann wenn ich alle Mittel besitze und nun keinen Zweck mehr finde für mein Leben? Nun hat doch Gott uns gerettet zu einem Zweck. Und heilig sein heißt, einem Zweck dienen und nicht zwei. Einem Herrn und nicht zwei. Einen Weg gehen und nicht zwei. Wenn du nicht kaputt gehen willst, statt heil sein und bleib. Da sprach er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Darum bittet den, ja, nun kommst. Darum bittet den Bischof, er möchte euch Geld zur Verfügung stellen. Und ein paar Pastoren, die machen es schon. Und ein Auto, wo dran steht, Kirche unterwegs. Und nun, damit Sie mich auch nicht missverstehen, ich sage nichts gegen diese Einrichtung. Gott sei Dank, dass die wenigstens da sind. Aber meine lieben Freunde, hier steht das nicht. Hier steht auch nicht, darum bittet nun den Herrn Dr. Billy Graham oder den Herrn Dr. Bergmann oder den Herrn Wolfgang Dück, wenn ich mich da mal hinterstellen darf. Oder irgend so ein Aktiveur, irgend so ein Scharfmacher, wie manche meinen, dass wir seien. Ja, lieben Freunde, wenn ich es in der Hand hätte, sie zu Hirten zu machen, sie zu Christen zu machen, die nicht nur sitzen und immer wieder sitzen und weiter nichts tun, ja, da wollte ich doch noch machen. Da wollte ich in Einheit mit allen Mitteln, die mir zur Verfügung stehen. Aber ich weiß, wenn ich alles getan haben sollte, ich bin ein unnützer Knecht, zu dem einen unnütz, sie auf die Beine zu bringen, sie auf den Weg zu bringen, sie zum Christus und zum Gehen zu bringen, mit dem Christus hinein in alle Welt, dazu sind wir da.
Darum bittet irgendeinen Theoretiker, der euch eine ganz neue Theologie entwirft, weltweiter Mission und weltweiter Entwicklungshilfeprogramme, auf irgendwelche Nationalisten und kluge Leute, und euch die Berater von allen überall, nur lasst euch nicht von Gott beraten. Schaut auf eure 2000-jährige Geschichte und dann sagt doch ganz stolz, 2000 Jahre predigt ihr ja schon und habt mich erreicht. Es ist ja noch die Frage, ob wir 2000 Jahre gepredigt haben, Gottes Wort in Christus Jesus, mit diesem Zuspruch und Totalanspruch, mit diesem Eigentumsanspruch und Verfügungsrecht daraus folgend. Es ist ja noch die Frage, was wir gemacht haben, ob wir christianisiert haben und die Leute verkürzlicht, oder ob wir sie vor den Christus gestellt haben und den Christus vor sie, dass er die Sache mache, die wir nicht machen können. Darum heißt es hier, bittet den Herrn der Ernte. Jesus Christus selber gibt dieses Amt aus der Hand an den Vater, an seinen Vater, an Gott selber, Missio Dei, Gottes Mission, von Gott ausgehend in Christus Jesus, durch die Christen in die Welt hinein, nicht an der Welt vorbei, um die Welt abzuholen, um alle nun alle zu führen zu Gott, dem Vater. Missio Dei, Gott selber ist der Herr. Er ist der Herr der Kirche. Er ist der Herr der Welt. Und wenn irgendwo seine Herrschaft sichtbar wird, dann in der Gemeinde, in der von ihm und seinem Geist und Befehl beherrschten Gemeinde. Gemeinde, wovon bist du beherrscht? Kann Gott mit dir machen, was er will, oder machst du mit Gott, was du willst? Und Gott will, dass du gehst. In deine Welt? In die große Welt? Ich weiß es nicht. Ich will dir auch nicht vorschreiben. Das wäre Anmaßung. Prüfe vor Gott. Lassen Sie uns beten. Wir weigern den Gehorsam und stehen in deinem Heer. Wir singen die Gesänge und unser Herz bleibt leer. Wir glauben deine Worte und sind von Furcht umstellt. Wir bitten dich um Segen und tun, was uns gefällt. Wir nennen dich den Richter und brechen frech das Recht. Wir kümmern die Erlösung und sind so oft noch Knecht. Wir singen von der Liebe und fliehen des Bruders Not. Wir glauben an das Leben und fürchten doch den Tod. Du aber wirst nicht müde und trägst uns mit Geduld, gibst uns von deinem Leben, vergibst uns unsere Schuld.